Ich darf noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, deines Sohnes, öffne uns doch die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Ganz setzen wir unsere Hoffnung auf deine Gnade. Amen. Ja, unser Thema lautet: Höre das Wort der Ewigkeit. Es ist kaum vorstellbar, meine ich, als Jesus am Kreuz hing und ausrief: Es ist vollbracht. Da zerriss auf einmal der Vorhang von oben nach unten. Warum von oben nach unten? Weil Gott ihn geöffnet hat. Symbolisch bedeutete das: Der Weg zu mir ins Allerheiligste ist frei. Jeder kann kommen. Dann wurde Jesus vom Kreuz abgenommen, ins Grab gelegt. Wie mag die Situation gewesen sein? Ich stelle mir vor, die Römer sind zur Ruhe gekommen bei all den Tumulten vorher. Die Wächter standen vor dem Grab. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten und all die frommen Ältesten waren irgendwie befriedigt. Und die Jünger und Jüngerinnen, die trauerten. Und niemand wusste, dass hinter den Kulissen etwas geschah, das würde die Welt aus den Angeln heben. Auf einmal erscheint ein Engel und er fragt nicht die Wächter: Entschuldigung, bitte tretet mal zurück. Ich möchte hier den Grabstein wegrollen. Und das Grab öffnet sich und Jesus tritt ans Licht. Und dann, schon mit dem Vorhang, der zerriss, aber dann auch mit der Öffnung des Grabes, öffnete sich der Himmel für alle Ewigkeit. Wir haben das gelesen. Offenbarung Kapitel 4. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Und dann geht der Vers eigentlich noch weiter. Ich habe es leider versäumt, jetzt doch ganz auszuführen. Und da heißt es: Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf. Können wir uns das vorstellen? Und im Geist wurde dann Johannes in den Himmel versetzt. Die erste Stimme, das war die Stimme aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10, die Stimme einer Posaune. Und wenn es hier buchstäblich auch nur um Johannes ging, der in den Himmel versetzt wurde, so wissen wir doch, ich finde, Thomas hat das wunderbar dargelegt am Freitagnachmittag: Eines Tages wird ein Befehl erschallen. Bei der Stimme Gottes, der Befehlsruf des Herrn, kommt hier herauf. Und da werden alle Gräber aufgehen. Und alle Verstorbenen in Christus erhalten einen Herrlichkeitsleib. Und die dann noch leben, werden verwandelt. Und dann mit ihnen zusammen eine unzählbare Schar, dem Herrn entgegen in den Wolken entrückt. Und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und dann werden wir da stehen, wo Johannes stand. Die Berufung der Gemeinde Jesu ist ja gar nicht in erster Linie das tausendjährige Reich. Sicher wird Gemeinde immer da sein, wo Christus ist. Aber die Berufung der Gemeinde ist ja der Ort, wo Johannes hin entrückt worden ist, die Tür, die Jesus für uns geöffnet hat. Das ist der Himmel. Lassen Sie mich vielleicht drei Verse. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges, wo? In den Himmel. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Maranatha. Zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Können wir uns das vorstellen? Es ist fast nicht vorstellbar, dass wir auch mal an diesem Platz sind. Und was werden wir dann sehen? Ja, Gott in seiner ganzen Pracht. Aber hier muss ich einflechten, Gott ist ja der ewig Unsichtbare. Er ist nicht darstellbar. Und weil er nicht darstellbar ist, kann man sich von ihm auch kein Bild machen. Wie will man einen nicht darstellbaren denn zeigen? Wie will man ihn malen? Wie will man ihn fotografieren? Man kann ihn aber wahrnehmen. Hier. Gott. Hier. An der Schöpfung. Da kommen die Leute und sagen immer wieder, Gott ist nicht zu beweisen. Da sage ich, hör doch auf. Warum sagt dann die Bibel im Römer Kapitel 1, sie haben keine Entschuldigung? Denn man nimmt Gott wahr an dem Erschaffenen. Natürlich ist er bewiesen, weil es keine Alternative gibt zur Schöpfung. Obwohl er selber unsichtbar ist. Gott kann man in seiner aufgedeckten Herrlichkeit nicht sehen. Wer ihn in seiner aufgedeckten Herrlichkeit sieht, fällt sofort tot um. Wenn Gott sich gezeigt hat, dann immer in einer Art verhüllter Herrlichkeit. Nur so konnte man ihn sehen. Und dann kann man Gott nur sehen durch Jesus Christus. Kolosser 1, 15. Jesus, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Wer Gott nahen will, der muss zu Jesus kommen. Anders ist es nicht möglich. Der Zugang zur Herrlichkeit, der Zugang zu ewigem Reichtum, zu allen geistlichen Segnungen, zur Vergebung natürlich allem voran, ist immer Jesus Christus. Alles ist durch ihn. Die Welten sind geschaffen. Durch Jesus. Durch Jesus sehen wir den Vater. Gott redet durch den Sohn. Durch Jesus ist Gott unser Retter. Durch Jesus wirkt Gott das ihm Wohlgefällige in uns. Durch Jesus sehen wir den Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Es hat jemand gesagt, über den Vater, den transzendenten Allmächtigen, wurde nie etwas anderes bekannt als das, was die zweite Person der Trinität, der Sohn Gottes, bekannt gemacht hat. Er verfügt über das exklusive Monopol auf die Offenbarung des Vaters. Da kann man nur sagen, wohl dem, der Jesus hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. In der Offenbarung Kapitel 1, da wird unser Herr Jesus Christus beschrieben. Ich betone, beschrieben. Der Johannes hört eine Stimme wie eine Posaune hinter sich und dann dreht er sich um und dann heißt es, er sah den Herrn und der wird dann beschrieben, mehr oder weniger, wie er aussieht. Seine Haare, seine Kleidung, sein Angesicht, seine Augen, seine Füße, seine Hände, all das wird in Offenbarung Kapitel 1 über Jesus Christus ausgesagt und so wird er beschrieben. Aber Gott, der Vater, jetzt hier in Kapitel 4, der wird nicht beschrieben, in Anführungsstriche, Sie verstehen mich. Er wird nicht beschrieben, kann man gar nicht. Er wird umschrieben. Man kann ihn nur umschreiben. Was für eine ehrfurchtsgebietende Person muss Gott sein? Darum heißt es ja auch dann, als er dann umschrieben wird, sagt Johannes, auf dem Thron saß einer. Das schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Sogleich war ich im Geist, also die Stimme gab den Befehl, komm hier herauf. Wir versetzen uns in die Situation, eines Tages wird das mit uns auch so geschehen. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Wissen Sie, was mich so glücklich macht? Das ist so die ganze Inspiration der Bibel, die Chronologie der Bibel. Zum Beispiel hier, dass diese Aufführung des unsichtbaren Gottes beginnt mit dem Thron. Damit hat ja alles begonnen. Und das tut mir so gut. Mensch, da gibt es einen Thron, Leute. Da gibt es eine Oberregierung. Da haben wir die Herrschaften auf dieser Erde. Wir haben Dinge, die wir nicht erklären können, die uns verrückt machen. Wir haben schreckliche Kriege, Auseinandersetzungen, Wirtschaftskämpfe. In der eigenen Seele so viel Durcheinander. Unruhe, Haltlosigkeit. Und da ist einer im Himmel, der bleibt ganz cool. Alles geschieht nach seinem Plan und für seinen Zweck. Spurgeon hat gesagt über diesen Thron, welcher Aufruhr und welche Rebellion auch immer unter den Wolken herrschen mag, der ewige König sitzt über allem in höchster Gelassenheit. Dieser Thron, das ist das Zentrum, wie soll ich das sagen, von allem, was existiert. Das Zentrum der Ewigkeit. Es ist, menschlich gesagt, die Kommandozentrale. Von diesem Thron aus im Himmel ist alles ausgegangen. Zum Beispiel der Satz, es werde. Dort hat sich der Sohn und der Vater unterhalten, wie die Welt erlöst wird. Von dort aus ist der Herr Jesus Christus in die Welt gesandt worden und von dort aus ist er auch aus den Toten auferstanden. Und Jesus Christus, als er gen Himmel fuhr, ist in diese Kommandozentrale entrückt worden und sitzt dort neben dem Vater auf der rechten Seite seines Thrones. Und wenn du den Namen des Herrn anrufst, Jesus Christus sagst in deinen Gebeten, dann bist du sofort beim Vater. Die sitzen ja nebeneinander. Ist doch herrlich, oder? Wir machen uns immer Gedanken, ja, was muss ich denn jetzt sagen? Lieber Vater oder lieber Gott oder reicht Jesus Christus? Ja, natürlich reicht Jesus. Jesus reicht immer. Sag Jesus und du bist beim Vater. Du kannst aber auch Gott sagen und Vater sagen. Geht auch über Jesus, immer über ihn. Seit seinem Tod und seiner Auferstehung. Sehen Sie, er wird umschrieben. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Wenn das eine Beschreibung sein sollte, ja, sieht Gott ja irgendwie komisch aus, oder? Und der da saß, den man nicht beschreiben kann, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Also ich habe da nachgeforscht, der Jaspis ist der härteste, der hier beschriebene, ist der härteste Diamant, den es gibt. Es gibt kein Material auf dieser Erde, das härter ist als dieser Diamant. Wenn Sie das härteste Eisen nehmen wollen und diesen Diamanten damit bearbeiten wollen, dann geht das Eisen kaputt. Ja. Sie können diesen härtesten Diamanten der Welt, können Sie nur bearbeiten mit einem anderen Diamanten, der gleich wert ist. Anders geht das nicht, so werden die geschliffen. Gott hat immer den ersten Rang. Er ist der Höchste. Die Menschen wollen Gott bearbeiten. Der bearbeitet uns. Die Menschen wollen mit Gott umgehen. Sie wollen vorschreiben, wie Gott ist, was er nicht ist. Sie wollen ihn vielleicht böse machen. Unerträglich. Wir haben ja keine Ahnung. Gott ist viel zu groß. Und dann wird gesagt, und auf dem Thron saß, war von Aussehen gleich einem Jaspis und einem Sardis. Also er hatte zwei Aussehen. Der Sardis ist ein rot gefärbter Edelstein. Rot gefärbt. Hä? Ja, Sie merken es, ja? Das erinnert uns doch an Erlösung, an Blut, an Vergebung. Du hast ein schönes Bild heute Morgen geschickt, Robert. Danke. Ja. Der Vater und der Sohn werden hier gleichzeitig dargestellt als eine Einheit. Der Diamant Jaspis und der Sardis, der rot gefärbte Edelstein, der zu Rechten Gottes des Vaters sitzt. Also, das ist Jesus. In dieser göttlichen Einheit, auf einem Thron. Und dann das Gewaltige. Man freut sich ja immer so, wenn man einen Regenbogen sieht, oder? Was krieg ich Fotos zugeschickt? Heute ist das ja einfach. Wenn irgendwo ein Regenbogen erscheint. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Aussehen gleich einem Smaragd. Ja, was verkündigt uns der Regenbogen? Er verkündigt uns den Bund Gottes mit Noah, den Bund Gottes mit dieser Welt. Es gibt nie wieder eine Sintflut. Aber interessant ist auch, ohne Wasser würde es ja keinen Regenbogen geben. Es muss vorher geregnet haben. Und dann erscheint der Regenbogen. Die Bibel sagt, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Und das sieht man eben beim Noah auch schon, ja? Und das sieht man durch die Weltgeschichte. Das Gericht muss kommen, Gott muss richten, weil er gerecht ist. Aber seine Barmherzigkeit ist immer noch größer. Also, um den Regenbogen zu sehen, muss zuerst das schlechte Wetter vorübergezogen sein. Und das will uns sagen, Leute, das Leid und das Gericht hier auf Erden bis hin zum Tod, das zieht alles mal vorüber. Und dann kommt das ewige Licht, die ewige Treue und Gnade, Barmherzigkeit und Liebe des Schöpfergottes. Wie haben wir gesagt? Am Ende kommt alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Am Ende kommt alles gut. Das will uns der Regenbogen sagen. Hörst du das Seufzen im Wald? Fühlst du das schwere Schweigen in den Bergen? Spürst du die rastlose Sehnsucht im Meer und in deiner Seele? Kannst du es in den traurigen Augen eines Tieres erkennen? Es kommt etwas, etwas Besseres, das unsere Sehnsüchte erfüllt. Gott ist treu. Jeder Mensch ist untreu. Wie oft bist du schon enttäuscht worden? Gott bleibt immer treu. Er bleibt dir immer treu. Nichts kann dich von ihm trennen. Das hat er verbürgt. Und dieser Smaragd, das Aussehen wie eines Smaragdes, das ist ein grasgrüner Edelstein, der zeugt von dem Leben auf dieser Erde. Ja, das ist ja, der Regenbogen ist ja mit dieser Erde verbunden, mit der Schöpfung. Und grün, sagt man ja auch, ist die Farbe der Hoffnung. Da haben wir einen schönen Vers. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Der Herr lässt seine Schöpfung nicht im Stich. Am Ende gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und alles, was Gott versprochen hat, vom ersten Buch Mose an, finden wir dann in der Offenbarung alles erfüllt. Und das gilt, das ist das Wunderbare, das gilt sowohl Israel als auch der Gemeinde und der Welt. Wir lesen, dieser Regenbogen ist rings um den Thron, das heißt, das ist sozusagen das Kleid Gottes, ja? Gott ist eingekleidet in dem Regenbogen, das heißt, sein ganzes Wesen, sein Urwesen ist Treue, Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit. Er ist nicht wankelmütig, kein Lügner, der sich verändert, der heute sagt, du kommst in den Himmel und morgen sagt, nein, du kommst doch nicht rein. Ich hörte das, ich habe es schon mal gesagt. hörte das, dass Moslems haben ja keine Heilsgewissheit. Und dann hörte ich sogar, keiner weiß, komme ich jetzt wirklich in den Himmel oder nicht. Ich kann ja noch so gut gelebt haben. Am Schluss sagt Allah, deine Frisur gefällt mir nicht. Jetzt kommst du in die Hölle. Aber darüber hinaus, und das wusste ich nicht, ist es wohl so, dass ein Muslim, der kann 200, 350 Jahre im Himmel sein, im Paradies, und am Schluss die Willkür Allahs lässt es einfach zu, sagt er dir doch noch, ach, hör mal, du warst jetzt lang genug hier, komm, ab in die Hölle. Das ist doch schrecklich. Willkür. Aber doch nicht bei Gott. Er ist eingehüllt. Sehen Sie, das gilt Israel, denn die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Unbereubar. Darum halten wir doch auch als Missionswerk an Israel fest. Wenn es ihm unbereubar ist, ja, warum sollten wir das denn anders machen? Und wir haben gestern einen wunderbaren Vortrag gehört über Gottes Treue jetzt, was unser Missionswerk betrifft, 70 Jahre. 70 Jahre Gott treu, und wir haben es ja nicht verdient. Wir haben ja so viele Male versagt. Und er versorgt uns doch. Was ist das für ein Gott? Der bringt uns alle durch. Hier, Gemeinde. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es vielleicht auch tun. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die sieben Farben des Regenbogens erinnern natürlich auch dann an die göttliche Vollkommenheit, ja, die Vollständigkeit. Aber der Teufel, der will ja immer pervertieren, was von Gott kommt. Und darum hat er ja auch seinen eigenen Regenbogen. Aber interessant ist, dass der Regenbogen dieser Welt hat nur 6 Farben. Im Gegensatz zum göttlichen Regenbogen. Der hat 7 Farben. Wir sollten den gar nicht Regenbogen nennen, den mit den 6 Farben. Gott ist treu. Sein ganzes Wesen, sein ganzes Kleid rings um den Thron. Ja, und dann 24 Älteste sind da um den Thron. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf dem Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Diese 24 Ältesten, die gibt es wirklich. Das sind Engel. Steht nirgendwo etwas anderes. Es ist die Ältestenschaft aller himmlischen Wesen. Es gibt auch im Himmel eine Hierarchie, ja? Seraphim, Botenengel, Cherubin, Erzengel und 24 Älteste. Geisterengel, Botenengel. Und diese 24 Ältesten sitzen auf 24 Thronen und sind mit Macht gekleidet, mit Kronen gekleidet. Ja, natürlich, weil sie mitregieren. Mit Gott. Sind dafür eingesetzt. Das Abbild der Ältesten im Himmel ist die Ältestenschaft auf der Erde. Und Petrus sagt ja einmal den Ältesten im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 4, und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und so eine Krone haben die 24 Ältesten dort im Himmel. Und sie sind bekleidet mit weißen Kleidern. Ja, natürlich, sie sind ja sündlos, sie bedürfen keine Erlösung. Übrigens, der Engel bei der Auferstehung Jesu, der die Auferstehung Jesu proklamiert hat, der hatte auch ein weißes Kleid an. Und die Engel, die den Herrn Jesus Christus begleiten, wenn er wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, Offenbarung Kapitel 19, die sind auch eingekleidet in weißen Kleidern. Es gibt ja, die Bibel erklärt uns im Kolosser 1,16, dass es Fürstentümer, himmlische Fürstentümer gibt, die durch Jesus Christus geschaffen wurden. Und dazu gehören diese 24 Ältesten. Man darf sie sicherlich auch symbolisch anwenden. Natürlich. Aber darüber hinaus glaube ich, dass es die wirklich gibt. Weil alles im Himmel hat ja seinen Abglanz oder sein Schattenbild, besser so gesagt, auf dieser Erde. Als der Prophet Daniel einmal konfrontiert war mit Nebukadnezar, als dieser Nebukadnezar in Hochmut fiel, ja, das ist das Babylon, das ich erbaut habe und so weiter und so fort, Daniel Kapitel 4, und dann sagt der Daniel ein Gerichtswort über Nebukadnezar und er sagt, Daniel Kapitel 4, Vers 14, im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt. Gott hat das nicht nötig, das weiß ich auch. Aber er will das. Er will einen Rat von Wächtern. Er will Cherubim und Seraphim und Fürstentümer und Botenengel. Er will das. Ich sagte, die himmlische Wirklichkeit, die hat immer sein Schattenbild oder seine Entsprechung auf dieser Erde. Eigentlich in allen Dingen. Wir können das mal kurz anreißen, ja? Es gibt einen himmlischen Tempel und es gibt einen irdischen Tempel. Mose sollte die Stiftshütte machen, so wie er es im Bild gesehen hat, vom himmlischen her. Es gibt ein himmlisches Jerusalem, es gibt ein irdisches Jerusalem. Es gibt ein himmlisches Zion, es gibt ein irdisches Zion. Es gibt ein himmlisches Paradies, es gab ein irdisches Paradies. Es gibt himmlische Cherubim. Es gab Cherubim, die abgebildet waren auf den Vorhängen im Tempel oder in der Stiftshütte oder über die Bundeslade. Es gibt ein himmlisches gläsernes Meer. Das Waschbecken, das große Waschbecken vor der Stiftshütte oder vor dem Tempel, war ein Abbild dieses himmlischen gläsernen Meeres. Es gibt eine himmlische Bundeslade, Offenbarung Kapitel 11. Es gibt eine oder gab eine irdische Bundeslade. Es gibt einen himmlischen Regenbogen, haben wir eben darüber geredet. Es gibt einen irdischen Regenbogen. Es gibt eine himmlische Familie. Und die Bibel sagt, dass alle irdischen Familien nach der Vaterschaft des Himmels genannt sind, des ewigen Gottes. Also das Abbild der himmlischen Familie, der ewigen Familie, in die wir uns nicht hineindenken können, ist das, was wir hier als Familie haben. Da regiert Liebe. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes. Und es gibt himmlische Älteste. Und da gibt es Älteste damals in Israel, im Volk Israel und in der Gemeinde. Das Urbild aber ist im Himmel. Blitze, Stimmen und Donner. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Sehen Sie, es wird alles nur umschrieben. Ja, was ist das wohl? Blitze, ich meine, das deutet immerhin auf Plötzlichkeit, oder? Die Bibel sagt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, dann wird seine Erscheinung sein wie ein Dieb in der Nacht oder wie ein Blitz ausfährt. Auch die Gerichtsereignisse dann in der Offenbarung und dann natürlich die Stimmen. Engel, die beteiligt sind. Der Erzengel Michael, der seine Stimme erhebt. Gott, der den Befehl gibt zur Entrückung, zur Auferstehung. Donner, das ist immer die Folge von Blitze, ja, das ist der Nachhall, das ist die ewige Autorität Gottes. Wenn er etwas sagt, dann trifft es auch ein. Sieben Geister Gottes. Offenbarung 4, Vers 5. Die sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die sieben Geister Gottes sind. Ich glaube auch, dass die buchstäblich zu sehen sind. Auch symbolisch, jawohl, auch symbolisch. Aber zuerst buchstäblich. Ich glaube, diese sieben Geister, die gibt es. Sie befinden sich vor dem Thron. Vor dem Thron. Der Heilige Geist Gottes, wo befindet der sich? Sicher nicht vor dem Thron. Der Heilige Geist Gottes ist Gott. Der Heilige Geist wird immer, wo er beschrieben wird, als einer beschrieben. Nie als sieben Geister in der Mehrzahl, nie. Man kann es symbolisch anwenden, die siebenfache Wirkung des Heiligen Geistes, ja? Der Geist des Rates, der Geist des Wunderbaren, alles, was da im Jesaja geschrieben steht. Oder der siebenarmige Leuchter, ja? Sieben Feuer, die da brennen, das deutet natürlich alles auf diesen einen Geist hin. Aber dennoch glaube ich, dass diese sieben Geister sind, die es wirklich gibt, und die werden ja auch ausgesandt in die ganze Welt, auf die gesamte Erde. So heißt es in Kapitel 5, Vers 6. Also ich möchte sagen, das sind Throngeister. Wenn hier steht, und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die sieben Geister Gottes sind, da fühle ich mich erinnert an Hebräer Kapitel 1, Vers 7. Und in Bezug auf die Engel, zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen. Das sind seine Engel. Das gläserne Meer. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Hier kommt jetzt das kleine Wort vor, wie, ne? Wie. Das heißt, das ist jetzt pure Symbolsprache. Ne? Ist nicht buchstäblich ein Meer, sondern etwas wie ein Meer. Und dieses Meer, gleich wie Kristall, es kommt noch an anderer Stelle in der Offenbarung vor, das ist völlig durchsichtig. Die Völkerwelt, auch da haben wir wieder so eine Art Entsprechung, ja? Die Völkerwelt wird ja auch als Meer dargestellt, das sogenannte Völkermeer oder Nationenmeer. Psalm 65, Vers 8, da steht das. Und wenn das jetzt heißt, klar wie Kristall und das ist vor dem Thron, dann würde ich sagen, Gott ist alles offenbar. Wie sagt es die Bibel? Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Gott sieht alles. Für Gott ist das ganze Völkermeer ausgebreitet und er sieht da durch und er sieht rein. Wir kommen später noch darauf zurück, wenn wir über die Cherubin sprechen. Aber wir müssen nicht nur denken, ja, Gott sieht alles und Gott sieht alles, jede Sünde, jawohl, das sieht er. Jede Sünde, jedes Böse. Das, was du im Supermarkt hast so mitgehen lassen, hat er gesehen. Und auch, wo du vielleicht einen anderen Autofahrer ausgeschimpft hast und manche Worte verloren, die nicht so glücklich waren. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht nur. Er sieht das alles, ja? Aber wissen Sie, ich glaube, dieses Meer wie Kristall im Himmel, es ist auch ein Bild für das Meer der Vergebung. Gott sieht jeden Menschen. Gott sieht die ganze Völkerwelt. Und was sagt er? Er will nicht, dass einer verloren geht. Der sieht deinen Kummer, deinen Schmerz, deine Fragen, deine Gebete, wo du nicht zurechtkommst, auch wo du gesündigt hast. Aber seine Antwort ist Liebe, das Meer der Vergebung. In Offenbarung Kapitel 15, Vers 2 und 3, da stehen die Erlösten vor diesem Meer und singen das Lied Mose und des Lammes und beten den König an und sozusagen auch die Erlösung. Da stehen also die Erlösten vor diesem Meer. Und ich sagte ja schon, dass das Abbild hier auf dieser Erde das große Waschbecken gewesen ist, vor der Stiftshütte beziehungsweise vor dem Tempel. Und das war ja dafür da, dass die Priester, die jetzt in das Heiligtum gingen, um zu dienen, die wuschen sich zuerst an diesem, das wurde auch Meer genannt, an diesem großen Waschbecken, um dann geheiligt ihre Arbeit tun zu können im Heiligtum. Und nun, wenn das Meer im Himmel die Entsprechung ist für das Völkermeer hier auf der Erde, was will uns das denn sagen? Dann will uns, glaube ich, Gott sagen, hört mal Leute, es ist genug Erlösung da für alle. Da ist ein Völkermeer, oder ich sage jetzt mal, da ist ein gläsernes Meer im Himmel, auch ein Symbol für Meer der Vergebung, Meer der Liebe. Das Meer der Liebe, das für alle Menschen hier auf dieser Erde ausreicht. Und inmitten des Thrones und um den Thron her waren vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite gleich einem, wir haben das alles schon gehört, darum möchte ich jetzt nicht noch einmal alles vorlesen. Ich glaube, dass auch diese Cherubim hier, die hier beschrieben werden, die sind echt, die gibt es. Sie sind ähnlich oder gleichgestaltet wie die Seraphim im Jesaja-Buch Kapitel 6, die da auch rufen, heilig, heilig, heilig. Sie bedeuten aber auch symbolisch was. Das merkt man aus dem Text. Sie befinden sich inmitten des Thrones, in Verbindung mit dem Thron. Warum? Das zeigt die Autorität, die höchste Hierarchie. Immer da, wo diese Cherubim oder Seraphim auftreten, da stehen sie in direkter Verbindung mit Gott, in direkter Verbindung mit der Bundeslade, in direkter Verbindung zum Paradies, die den Weg versperrten. Das sind die heiligen Wachen auch, ja, für Gott. So wie die Schweizer Garde für den Papa. Habe ich gerade gelesen, Coop-Zeitung. Aber was mir nicht gefällt bei Coop, das muss ich jetzt sagen, vielleicht hören die das ja. Die wollen die Osterhasen abschaffen. Die sagen, wir nennen die jetzt nicht mehr Osterhasen, wir nennen die jetzt Sitzhasen und Stehhasen und Liegehasen, was weiß ich. Da würde ich sagen, nee, tut mir leid, ich will Osterhasen. Aber der Ramadan-Kalender, der wird verkauft. Ich liebe Coop, ja? Habt keine Angst, ich komme wieder. Aber das müsst ihr wissen. Das müsst ihr wissen. Also diese Cherubim, die gibt es also viele. Gibt es wirklich, Entschuldigung, vier werden hier ja erwähnt. Und die haben... Die sind voller Augen, vorne, hinten, ringsum und innen. Und da würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt wirklich auch Symbolsprache, denn das ist ein Hinweis auf Gott. Gott sieht alles. Gott muss nicht zurückschauen. Der hat hinten Augen. Gott braucht nie Korrektur. Gott sieht das Zurückliegende, das Vorliegende, das Gegenwärtige, er sieht das Zukünftige und er sieht alle Eventualitäten, er sieht sogar nach innen. Er wusste ganz genau, was passieren würde, wenn Israel das Heil des Messias angenommen hätte. Er wusste aber auch schon, was passieren würde, wenn sie es verwerfen und was er dann macht. Darum sagt die Bibel im Römerbrief Kapitel 8, dass die Gemeinde vorher erkannt wurde von Gott, weil er eben alles sieht und darum auch vorherbestimmt. Nicht im Sinne, du bist verloren, du bist gerettet, sondern er weiß, wer alles zur Gemeinde kommt, wer den Namen seines Sohnes Jesus Christus anruft. Und da hat er vorherbestimmt, jeder, der das tut, kommt hier in meinen Himmel. Das ist Vorherbestimmung. Laut Hesekiel, das ist ganz interessant, laut Hesekiel hat jeder dieser Engel vier Angesichter. Stellt euch das mal vor. Und dann gehen die noch auf Räder, die so ineinander gehen. Jeder dieser Cherubin hat also Augen vorne, hinten, rechts und links und nach innen. Und dann auch noch vier Angesichter, hier, hier. Ja, wenn ich jetzt hier ein Angesicht habe, hier, hier. Und ich gehe jetzt rückwärts. Ja, dann gehe ich ja gar nicht rückwärts. Dann gehe ich ja vorwärts. Wenn ich jetzt links ein Angesicht habe, ne? Dann gehe ich nicht seitwärts, gehe ich vorwärts. Stimmt? Es geht immer vorwärts. Es geht bei Gott immer vorwärts, nie zurück. Als Adam und Eva gefallen sind in Sünde, da hat Gott nicht gesagt, ja komm, jetzt radiere ich euch mal aus hier von der Bildfläche und dann schaffe ich irgendwie neue Menschen. Erlösung geht vorwärts. Noah, Abraham, Israel. Israel hat versagt, Israel hat den Messias verworfen. Ist Gott zurückgegangen? Immer vorwärts, immer vorwärts, immer vorwärts. Und er geht auch mit dir immer vorwärts. Und dann diese vier Cherubim, die dann auch einem Löwen gleichen und einem Stier und einem Menschen und einem Adler, das symbolisiert natürlich auch den Charakter, die Art und Weise unseres Herrn Jesus Christus und auch die vier Evangelien, ja, König, Matthäus-Evangelium, Stier, der Arbeitende, Markus-Evangelium, Lukas, der Arzt, er stellt den Menschen Jesus dar und die vielen Wunder, die er tut, Johannes, der Sohn Gottes, der von oben kommt, wie ein Adler, ja, das Himmlische verbindet sich mit dem Irdischen und so, könnte man sicherlich viel drüber reden. Aber die reden ja auch und die sagen ja auch, die rufen heilig, heilig, heilig Gott der Allmächtige. Und dasselbe tun die Seraphim in Jesaja Kapitel 6 auch. Und wissen Sie, es heißt dann, dass diese, wir hatten es im Text gelesen, dass diese Wesen im Himmel ununterbrochen die Heiligkeit Gottes anbeten. Ja, da habe ich puh. Kommt ein Jahr. Also, ich weiß. Haben Sie mal versucht, mal eine halbe Stunde nur zu loben und zu danken? Aber das immer wieder. Das versucht man ja auch immer wieder. Eine halbe Stunde zu loben oder eine Stunde oder eine Viertelstunde. Gott einfach zu danken, ihn zu ehren, ihn zu loben, ihn zu preisen für alles. Meistens fallen wir dann schon wieder zurück in die Bitten, ja. Aber das ist recht anstrengend, oder nicht? Immer loben und preisen und anbeten ist immer recht anstrengend. Aber es gibt Erlebnisse, das haben Sie sicherlich auch schon erlebt, in ihrem Leben, dass sie Gott gelobt haben, weil sie von irgendetwas total überwältigt gewesen sind. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen, von Neuem geboren. Sie haben die Gewissheit der Vergebung der Sünden. Oder sie lesen etwas in der Bibel, das begeistert sie im buchstäblichen Sinn, ja? Das sind ja hier Geister, Engelwesen. Und da schießt das aus ihnen raus, da können sie gar nicht anders. Und das ist hier der Fall. Das ist hier der Fall. Diese Engel beten ununterbrochen an, nicht weil sie müssen. Oh, Mensch, die hat keine Luft mehr. Die können nicht anders. Kannst du dir vorstellen, wie die Gegenwart Gottes sein wird? Die wird dich umhauen. Die wird dich umhauen. Und ich muss schließen. Wie kommt man denn dahin? Jetzt haben wir es versucht darzustellen, gut. Wie kommt man denn dahin? Ist ja erstaunlich, dass viele Menschen am Ende ihres Lebens in den Himmel wollen oder zu Gott wollen, obwohl sie während ihres Lebens nie mit ihm was zu tun haben wollen. Aber dann so am Schluss, naja, da ist vielleicht für mich auch noch eine Türe auf. Wie kommt man denn in den Himmel? Ich hatte es erwähnt, um damals in das Allerheiligste, in das Heiligtum der Stiftshütte oder des Tempels zu gehen, stand eben draußen dieses Waschbecken, dieses Meer wird es auch genannt, in dem sich die Priester wuschen, um dann in die Gegenwart Gottes zu treten. Jetzt ist es interessant, dass die Stiftshütte, die ist ja voller, wenn Sie 2. Mose lesen und so weiter, 3. Mose etc., dann lesen Sie, die Stiftshütte, alle Geräte, alle Darstellungen haben Maße, ja? Der Vorhang hat Maß, der Brandopferaltar hat Maß, der Räucheraltar hat Maß, die Bundeslade hat Maß, sogar die Bretter, die verzierten Bretter rum um die Stiftshütte, die haben ein Maß, die sind angegeben mit Ellen oder mit Handbreit und so weiter und so fort. Das Einzige, was kein Maß hatte, war das Waschbecken. Das Waschbecken hat kein Maß. Vergebung ist immer maßlos. Das ist das Meer der Vergebung. Und darum das Kristallmeer im Himmel, das Völkermeer auf dieser Erde und Gottes Angebot, komm doch, komm doch. Wasch dich doch. Das Erlösungswerk reicht also auch für jeden. Das Einzige, was mir an diesem Kreuz gefällt, also nicht, ich meine jetzt buchstäblich dieses, an dem Kreuz überhaupt gefällt, ist ja ein Marterwerkzeug, haben wir gesagt. Aber was mir so gefällt, ist die Symbolkraft, die ausgebreiteten Arme. Ja? Das ist für mich Symbol für die Liebe Gottes, der sagt, über meinen Sohn Jesus Christus lade ich dich ein, komm in meine Arme. Wie der verlorene Sohn. Komm, ich nehme dich in meine Arme, hier, für dich ausgestreckt. Wenn wir dann bei Gott sein werden, dann musst du jetzt nicht denken, ja gut, ist ja alles da mit Cherubin und Kristall und Diamant und was weiß ich und Regenbogen, pff, will ich da überhaupt hin? Es ist ja nur Umschreibung, weil eben Gott nicht beschrieben werden kann. Sieh mal, wenn Gott schon auf dieser Erde, hier guck mal, sowas gemacht hat. Danke an unsere Gärtner. Ja? Ja, glaubst du denn, im Himmel ist es schlechter? Das ist alles nur Gold und Plastik? Oder? Ja, schau dir doch die Bäume an, schau dir doch die Wiesen an jetzt mit diesen gelben, wie heißen sie, Butterblumen? Oder Raps und so. Oder die Berge. Gestern sah man so toll die Berge. Das ist auch nur ein Abbild von der Wirklichkeit. Was denkst du denn, Ich sage es immer wieder, ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Die Ewigkeit reicht nicht aus, dass Gott uns immer was Neues offenbart. Und darum werden wir auch immer loben und staunen können und anbeten und sagen, das ist ja unglaublich, was du da bist. Die unzählbaren Sterne, er kennt sie alle mit Namen. Wie ist das in seiner Gegenwart? Mensch, da musst du doch durchs Herz gehen, da musst du doch sagen, von diesem Gott will ich doch nicht getrennt sein in der Ewigkeit. Im Feuersee. Ich will doch da sein, wo er ist, wo sein Sohn ist. Und da gibt es tausende Möglichkeiten, den Himmel zu verpassen. Tausende Möglichkeiten. Tausende Angebote, den Himmel zu verpassen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Der Himmel ist offen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Müssen! Du musst errettet werden! Nehmen Sie die Hoffnung für alle mal so als Kommentar. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Willst du dahin? Bist du bereit, innerlich ein Gebet zu sprechen? Ich bete es vor, du sprichst es nach. Bitte. Liebevoller Vater, wir danken dir für die unaussprechliche Gabe deines Sohnes, für seine Auferstehung, für das Fest heute, für das Angebot, kommt. Ihr seid alle eingeladen. Das Meer der Vergebung ist groß genug. Ihr müsst gerettet werden. Jetzt betest du in deinem Herzen, Herr Jesus Christus, ich nehme dieses Angebot für mich in Anspruch. Du siehst alle meine Sünden in meinem Leben, aber auch die Hoffnung und Sehnsucht. Ich erfasse deine Liebe und bitte dich, vergib mir. Ich bitte dich, rette mich. Gib mir auch diese Gewissheit, in deinen Himmel zu gelangen. In Jesu Namen. Amen.